Hallo und willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast aus Philosophie und Psychologie, Forschung, Gesellschaft, alle möglichen Themen, die sich mit unseren beiden Spezialdisziplinen befassen, besprechen wir hier jede Woche. Das, weil Max der Philosoph im Team ist und ich, Adrian, bin der Psychologe im Haus. Willkommen zurück im Studio, Max. Heute reden wir über Gefühlsachterbahnen. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger spektakulär, einfach Stimmungsschwankungen, stärker oder weniger stark. Was hältst du davon? Willkommen im Studio.
Danke, ich drehe komplett am Rad und bin auch ein bisschen traurig.
Sehr gut oder nicht so gut.
Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir sprechen über Mut, Stimmungen, dispositionale Zustände. Ich freue mich darüber, auch ein bisschen über die Stoiker zu reden. Die dürfen in dieser Folge nicht fehlen. Aber bevor wir anfangen, machen wir ja wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question.
Genau.
Und die habe ich mir dieses Mal.
Da kannst du einfach weiterreden heute.
Und die habe ich mir dieses Mal ausgedacht. Und zwar, Adrian, was sind deine Per-Du-Regeln?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich habe eigentlich keine. Ich frage mich immer so, ja, was bräuchte es, um Per-Du zu sein? Ich weiß auch nie genau, weil, ja, es ist halt so weird. In anderen Sprachen hast du das nicht und dann ist gerade in Deutschland immer auch so eine hierarchische Geschichte mit, oh, darf man dann duzen oder sollte man siezen? Ich bin eigentlich immer generell eher so auf der vorsichtigen Seite und ja, das ist dann natürlich sehr subjektiv. Also ich würde dann bei so Leuten, die ähnlich jung oder alt aussehen wie ich, dann du sagen. Manchmal aber auch nicht, wenn es so eine formale Situation ist. Das ist meistens so kontextabhängig. Zum Beispiel, ich war dieses letzte Wochenende bei der Radsport-Weltmeisterschaft beim Einzelzeitfahrwettbewerb. Und da habe ich dann nach dem Rennen einfach in den Straßen Zürichs so einige Profis getroffen, habe gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen.
Wollen wegen dem Podcast.
Genau. Hey, ich bin Adrian von SEQ, möchtest du ein Foto? Ja, auf jeden Fall habe ich dann einen deutschen Profi auch getroffen und mit ihm kurz gesprochen und ich habe dann halt irgendwie intuitiv du gesagt, weil ich dachte so, ja, Radsportler, der ist ungefähr mein Alter oder jünger. Und im Radsport ist es halt auch sehr, ja, informell.
Ich denke halt manchmal so bei Vorgesetzten oder bei Menschen, die Vorgesetzter oder Vorgesetzte werden könnten, da habe ich dann eher das Gefühl, ich bin lieber vorsichtig. Aber nicht, weil ich mich jetzt irgendwie einschleimen möchte oder so, sondern mehr, weil ich einfach niemanden kränken will. Und es gibt einfach noch, vor allem in der Philosophie, viele so alte Schule-Menschen. Mhm. Aber in der Schweiz ist es schon immer lockerer als in Deutschland, habe ich auch den Eindruck. Ja. Ich war bei einer Konferenz kürzlich, wo auch ein Schweizer Professor dabei war, der dann mir in Kürze das Du angeboten hat. Also er hat so getan, als wüsste er es nicht mehr. Also gesagt, ja, also wir sind wir eigentlich per Du oder nicht?
Ja, das ist immer so gut, ja. Wenn man so tut, so, ja, hatten wir es eigentlich schon geklärt, so nach 2 Minuten.
Und ich so, wir kennen uns nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, aber schon gut. Und dann waren wir per Du und genau in dem Moment hat ein Professor von Deutschland, der ja auch da war, gesagt so, ja, ich duze ja nie Studierende oder Untergebene.
Untergebene.
Das ist ein dummes Wort. Mitarbeiter, weil das Gefälle ist ja sonst schon irgendwie aufgelöst, wenn man so Konferenzen hat und miteinander isst und so genau. Und rumhängt.
Sitzt ist dann im gleichen Raum.
Nein, und er wollte halt, hat wie gesagt, er sei sonst schon genug freundschaftlich und er will nicht, dass die Leute so zu freundschaftlich werden oder ihm zu nahe kommen.
Die Studierenden sitzen nicht mal mehr im Käfig, wenn sie dann die Präsentation sehen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ich habe das irgendwie nie so unterschiedlich wahrgenommen, aber da haben wir dann drüber geredet und der andere Professor aus der Schweiz, der mir gerade das Du angeboten hat, hat mich so scheinheilig angeguckt, so
Okay.
Fauxpas.
Ja, ich hatte es auch mal bei einer Konferenz, lustigerweise, dass ein Schweizer Professor, ich glaube, ich hatte ein Poster präsentiert, stand da halt bei meinem Poster und dann kam der so auf mich zu und hat angefangen mit mir zu reden und dann auch irgendwie, als er gemerkt hat, dass ich Deutscher bin, halt auf Deutsch geredet und dann so auch das Du angeboten oder einfach so Du gesagt.
Ich finde eigentlich per Du immer angenehmer, man hat viel einen persönlicheren Umgang sofort und man merkt halt auch, wie man innerlich gleich so Assoziationen hat, wie auch mal so nach dem Befinden zu fragen oder solche Sachen. Mhm. Weißt du, wie ich auf die Folge gekommen bin übrigens?
Wie?
Auf die Frage gekommen bin übrigens?
Nein.
Die Saufrage. Ich habe die Bibel gelesen auf Griechisch.
ist wieder so eine typische Max-Story. Ich habe die Bibel gelesen auf Griechisch.
Also versucht. Und übersetzt und Gott nennt sich dort, also spricht sich dort selbst an, da wo es darum geht, dass er die Menschen schafft in seinem Ebenbild oder in seinem Abbild. Und er sagt dann in unserem Abbild, was ich eine komische Formulierung finde. Und da stand im Kommentar, dass das halt so königliches Wir ist. Also er sieht sich quasi selbst.
Ja, wie verkrampft kann man sein?
Ich finde es auch seltsam, dass wir im Deutsch diese Höflichkeitsanrede mit der dritten Person Plural machen. Also du sagst sie, wie sie mehrere Leute. Aber in anderen Sprachen ist das immer zweite Person Plural. Also ihr, das hat man früher auch so gemacht auf Deutsch. So, ihr seid der größte König, den wir jemals hatten.
Das ist auch so ein Schweizer Ding, dass man so sagt, ihr seid zu einer Person.
Genau, auf Schweizerdeutsch macht man es auch, vor allem auf Berndeutsch. Das ist lustig. Also ich weiß nicht, warum das Hochdeutsch das irgendwie so umentschieden hat, aber der Bibel entsprechend müsste man eigentlich auch zweite Person Plural nehmen, weil Gott ja erste Person Plural nimmt für sich selbst. Was der überhaupt mit sich redet bei diesem Schöpfungsprozess, aber ja.
Ja, ja.
Der sagt ja wie alles, sagt immer. Und dann sagte Gott, es werde Licht und so weiter und dann teilte er Licht und Dunkel.
Und dann sagte Gott, Theo, was hast du da wieder gemacht? Deine dummen Menschen haben schon wieder den Apfel gegessen.
Was, wieso Theo? Er nennt sich selbst so.
Ja.
Das wäre richtig clever.
Ja.
Theodor könnte er sich nennen, Theodor. Das Gottesgeschenk.
Aha.
Naja, dann ist es ja eigentlich so, dass die Schlange da interveniert und Stimmung im Paradies kippt. Und da sind wir
bei der Gefühlsachterbahn.
Genau, bei der Gefühlsachterbahn, bei der kippenden Stimmung. Bei negativen Emotionen oder auch positiven, aber uns geht es ja vor allem um den Wechsel. Wie haben die SAQ für heute?
Gefühlsachterbahn. Wie stabil soll unsere Stimmung sein?
Heute bei Seldomly Asked Questions. Stimmungsschwankungen.
Gefühlsachterbahn. Wie stabil soll unsere Stimmung sein?
Das war ja richtig gut. Dann kann ich jetzt genauso noch sagen als Einstieg, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. In letzter Zeit kann ich viel mehr nachvollziehen, wenn Menschen so von schlechter Stimmung berichten oder so. Früher habe ich das nie verstanden. Ich muss sagen, ich habe eigentlich selten so richtig starke Stimmungsschwankungen erlebt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn sie aufstehen, dass sie schon wissen, ah, heute wird ein blöder Tag oder so, oder sie sind schlecht drauf. Mir wird immer wieder gesagt, und ich erlebe es meistens auch so, dass meine Stimmung eigentlich relativ gleich bleibt. Außer ich verändere jetzt was Fundamentales, so wie dass ich 3 Tage viel zu wenig schlafe oder so. Und ich erlebe es dann eher innerlich. Ich glaube, ich zeige es dann auch nicht so. Hast du das Gefühl, ich habe eine stabile Stimmung?
Ja, doch. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist häufig in derselben Stimmung.
Ja, jetzt nicht extrem exaltiert. Also ich bin jetzt nie so komplett aufgedreht. Also, ich meine, unsere Hörerinnen werden es überprüfen können. Es gibt wahrscheinlich schon Folgen, wo ich komplett Gaga bin. Aber ich glaube, ich bin immer so ein bisschen über der Baseline von neutral. Also ich bin immer happy eigentlich oder oft, meistens relativ motiviert,
genau.
Sehr selten traurig.
Ja, ich glaube, ich habe glücklicherweise Max noch nie so richtig in einer negativen Stimmung gesehen. Ich würde sagen, Max ist meist so mild positiv bis mittelmäßig positiv gestimmt oder manchmal so richtig aufgedreht, aber es kommt auch selten vor.
Ja, ne, mild positiv, das ist gut. Das lasse ich mir tätowieren. Wie ist es bei dir? Hast du den Eindruck, es gibt eher sowas wie Tagesform? Also ich hätte jetzt dich so eingeschätzt.
Ja, ich dachte heute noch drüber nach, weil am Sonntag, also am Samstag hatten wir eine Wanderung gemacht und viel gesehen und so und ich war ein bisschen müde und dachte, ich muss Wäsche waschen, ich muss arbeiten, ich muss verschiedene Sachen machen. Aber dann hatten wir am Sonntag eben diesen Besuch in Zürich geplant mit Katzencafé und Radsport-Weltmeisterschaften besuchen.
Was für ein Adrian-Wochenende.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben auch Käse, also wirklich alles, gab alles dieses Wochenende. Aber auf jeden Fall dachte ich am Sonntagmorgen so, ich möchte eigentlich, also es ist jetzt alles ein bisschen anstrengend und ich könnte auch zu Hause bleiben. Und ich war halt so ein bisschen so down oder ein bisschen träge, lethargisch vielleicht. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich zurückgekommen bin und halt einen super Tag gehabt habe, so wow, das war echt so ein kleiner Hänger am Morgen, aber es ist dann nicht so, dass sich das durch den ganzen Tag zieht, sondern ja, das ist dann sehr schnell wieder aufgeheitert worden. Und ja, die meiste Zeit würde ich auch sagen, dass ich relativ neutral bis positiv gestimmt bin.
Liebe Zuhörende, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon vermutet oder gemerkt, wir reden über Stimmungen so im Sinn von längeren zeitlichen Episoden. Ich glaube, das ist auch so das Core-Feature, also der Hauptunterschied zu Emotionen und Affekten, nämlich, dass es irgendwie über längere Zeit andauert und so diffus und global ist. Also man fühlt sich jetzt, man hat nicht eine Stimmung bezogen auf ein äußerliches Objekt oder so oder auf eine bestimmte Situation, sondern man fühlt sich einfach über längere Zeit so. Und die meisten Theorien zu Stimmungen sind sich einig, dass es irgendwie einen dispositionalen Effekt hat. Also, dass eine Stimmung halt auch dann beeinflusst, wie man gewisse Dinge wahrnimmt, die einem den Tag durch begegnen und dadurch dann die Emotionen auch eingefärbt werden. Also es gibt dann wie emotionsrelevante Einschätzungen oder Bewertungen, würde ich sagen. Wenn man halt generell eher eine schlechte Stimmung hat an dem Tag durch irgendwas, also da werden wir noch dazu kommen, was die Gründe sein können, dann wird man wahrscheinlich auch eher mal ein Ereignis als negativ einschätzen oder eine Emotion als weniger stark oder stärker empfinden, wenn es eine negative Emotion ist.
Genau, Stimmung und Emotion sind nicht das Gleiche, aber sie sind schon miteinander assoziiert. Und das ist schon so ein Kontinuum, würde ich auch sagen, weil es gibt natürlich so ganz kurzfristige Emotionen, die man mal hat in Reaktion auf ein Ereignis. Aber es kann auch schon gut sein, dass das die Stimmung dann beeinflusst. Und dann gibt es so längere Stimmungen, die sich wirklich lange halten und auch nicht unbedingt verändert werden durch einfachere Emotionen, die dann mal kurzfristig passieren. Es gibt da in der psychologischen Forschung 3 Konzepte, die eben verwendet werden, um Emotionen und Stimmung zu studieren, zu erforschen. Und zwar ist das einerseits die emotionale Variabilität. Das ist so die Spannbreite der Emotionen. Also was ist deine schlechteste Stimmung und deine beste Stimmung? Und wie groß ist der Unterschied dazwischen? Dann gibt es die emotionale Instabilität oder Stabilität. Also die Geschwindigkeit deiner emotionalen Veränderungen. Ist es so von Tag zu Tag oder von Minute zu Minute unterschiedlich? Oder ist es dann eher stabil über die Zeit? Und dann gibt es die emotionale Trägheit, die die Art und Weise bezeichnet, wie gut sich die Intensität eines Gefühlszustands anhand des Gefühlszustands zu einem früheren Zeitpunkt vorhersagen lässt. Also in einfacher Sprache einfach, wenn du jetzt gerade positiv gestimmt bist, bist du dann wahrscheinlich in 2 Stunden oder in einem Tag oder in einer Woche auch noch positiv gestimmt.
War das das, was deinen Montag ausgemacht hat, dass du vielleicht so viel positive Erlebnisse hattest am Wochenende, dass am Montag quasi ein bisschen ein Down, wie man das ja manchmal nennt, folgen musste?
Genau, also es war so, dass ich nicht sehr träge war mit meinen Emotionen, weil am Sonntagmorgen war ich so ein bisschen down oder träge und dann hat sich das schnell aufgeheitert und ja, heute Morgen war es dann wieder so, dass ich dachte, ah Mann, gestern war ich ein super Tag und ja, das ist dann ein bisschen schwierig, wieder am Montag dann in die Arbeitswoche zu starten und ja, man fühlt sich dann schon so ein bisschen verkatert vielleicht emotional.
Der erste Punkt, den du erwähnt hast, finde ich besonders interessant, die Spannbreite der Emotionen, die man überhaupt haben kann. Das ist mir erst so während dem Psychologiestudium klar geworden, dass das zwischen Menschen schwanken kann und auch, was auch schwanken kann, ist, so diese Veranlagung, wo man so sein Normalniveau hat. Also das kommt ja auch noch dazu, oder? Also ich meine, wir haben es jetzt vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich bin anscheinend mild positiv, oder wie hast du das genannt?
Genau.
Was ist die häufigste Stimmung, die man hat, ist ja vielleicht irgendwie so die Baseline. Und dann gibt es so diese 2 Extreme. Und es muss ja nicht sein, dass man genau zwischen diesen 2 Extremen ist. Das ist mir erst so während dem Psychologiestudium klar geworden, dass manche Menschen vielleicht viel intensivere Emotionen erleben, als ich jetzt zum Beispiel. Also ich hatte schon sehr traurige Erlebnisse, aber ich hatte auch schon sehr gehypte Erlebnisse. Mhm. Aber oftmals, und da könnt ihr euch jetzt selbst fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr das auch habt, wenn andere Leute Geschichten erzählen, sind die immer so voller Emotionen und so richtig extrem für mich. Und daran habe ich gemerkt, dass andere Menschen in meinem Umfeld gewisse Dinge einfach stärker erleben und eine größere Gefühlsspanne haben, weil ich oft denke, ich war doch dabei und das war nicht so krass.
Ja, es ist auch, wenn Menschen dann so Sachen machen in so extrem emotionalen Situationen, wo du denkst, ah, warum machst du das jetzt? Das ist doch nicht gut für dich. Also zum Beispiel, wenn man extrem enttäuscht ist und dann irgendwo die Wand haut und dann dir seine Hand verletzt oder so, dann denkst du, ja gut, also das ist, bringt dir ja jetzt auch nichts mehr. Aber manche Menschen erleben das dann vielleicht einfach so heftig, dass sie nicht anders können. Und
genau, und du könntest vielleicht gar nicht einschätzen, wie du reagieren würdest, wenn du so eine starke Emotion hättest.
Genau, das ist für mich so ein kleines philosophisches Problem, dass man eben natürlich immer sich überlegt, ja, wie fühlt sich die andere Person gerade, aber man weiß es nie genau. Und man denkt sich dann immer, ja, habe ich sowas schon mal erlebt oder ist die Person einfach irgendwie dann nicht so resilient in der intensiven Situation? Oder ist es so, dass sie einfach intensiveres Erleben hat und deswegen ich so eine Emotion noch nie gekannt habe?
Das ist doch auch ein Problem für das Konzept von Empathie, weil es kann ja dann gar nicht sowas wie grenzenlose Empathie geben. Man kann ja nicht erwarten von jemandem, der noch nie so starke Gefühle hatte, dass er genau mitfühlt mit einer Person. Man kann das ja nur relativ zu seinen eigenen Emotionen irgendwie machen.
Genau, das exakte Mitfühlen ist ja nicht möglich und das würde ja perfekte Empathie bedeuten.
Es wäre ja eigentlich auch furchtbar. Ich meine, du würdest ja wirklich Schmerzen empfinden, wenn andere Menschen Schmerzen empfinden. Was man ja auch manchmal kennt von so starker Trauer, dass man dann so starkes Mitgefühl hat, dass man sich selbst auch schlecht fühlt.
Genau.
Aber ja, eben, wenn Menschen, die eine starke Bandbreite haben, in Kontakt kommen mit Menschen, die eben nicht so eine Spannweite haben der negativen und positiven Emotionen, kann das ja schon ein Problem sein auch oder vielleicht zu Missverständnissen führen.
Genau, denn eine Person mit einer geringeren Spannbreite an Emotionen kann ja durchaus Empathie haben und nachvollziehen, ah, die andere Person fühlt sich jetzt gerade schlecht und tut mir leid und ich kann ihr was Gutes tun, aber man fühlt sich dann trotzdem nicht so intensiv wie die andere Person.
Das Lexikon der Psychologie sagt zur Stimmung übrigens, länger andauernder Gefühlszustand, an dem die Gefühlsqualität und die Veranlagung zur Ausgeglichenheit oder Schwankungen dieser Qualität unterschieden werden. Da sieht man schon an diesen ganzen Qualifikationen, die da noch dazukommen, dass es eigentlich nicht so wirklich klar ist, was da abgeht. Also es scheint irgendwie einen Einfluss auf Emotionen zu haben. Andererseits ist es auch nicht, wie du gesagt hast, trennbar von den Gefühlen, die man dann tatsächlich hat.
Genau, es ist halt ein Kontinuum, wie ich finde, und man weiß nie genau, ob die momentane Emotion gerade jetzt die so Durchschnittsstimmung der nächsten, muss man ja auch definieren, was für ein Zeitraum das dann ist, aber sagen wir mal 2 Tage, ob das dann das beeinflussen wird oder nicht. In der psychologischen Forschung gibt es natürlich viel Forschung dazu, zu Emotionen und Stimmung. Und diese 3 Konzepte, die ich vorhin angesprochen habe, die emotionale Variabilität, die Instabilität und die Trägheit, die wurden in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2015 eben mal kritisch geprüft. Also eine Meta-Analyse ist natürlich eine Zusammenfassung von der Literatur zu einem Thema, die publiziert wurde. Und da wird dann auf statistische Art und Weise gesagt, ob so eine Assoziation, die vielleicht in 1 oder 2 Publikationen vorhanden ist und publiziert wurde, beschrieben wurde, ob so eine Assoziation dann generell in der Literatur vorliegt. Und in dieser Meta-Analyse wurde eben gefunden, schlechtes psychologisches Wohlbefinden war im Allgemeinen mit mehr emotionaler Variabilität, mehr Instabilität und mehr Trägheit assoziiert. Was hältst du davon? Was denkst du so intuitiv?
Ich denke, das sagt viel mehr über Stimmungsschwankungen aus, was ja auch die Psychologie dann interessiert, als jetzt über das Konzept Stimmung von selbst. Aber das ist natürlich auch was, was man nicht erforschen kann, sondern man muss das irgendwie festlegen und dann guckt man, was damit korreliert. Aber ja, ich denke schon, dass eben diese Gefühle und die Art und Weise, wie man mit Emotionen umgeht, also die Emotionsregulation, einen großen Einfluss darauf haben, was man für eine Stimmung hat und auch wie schnell das Stimmung wechseln kann.
Ich denke mal, man sollte solche Resultate immer nicht überinterpretieren, denn man muss sich auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass da statistische Methoden involviert sind, die eine lineare Beziehung testen. Das heißt, es wird so im Durchschnitt die lineare Beziehung zwischen zum Beispiel der emotionalen Variabilität und dem Wohlbefinden gemessen und dann getestet. Aber es kann durchaus sein, dass auch wenn im Durchschnitt eine lineare Beziehung vorliegt, dass die Beziehung eher so kurvig ist. Das heißt, es könnte sein, dass vielleicht bei Menschen mit ganz geringer Variabilität und geringer oder mittelmäßiger Variabilität kein großer Unterschied im Wohlbefinden vorhanden ist, aber dann bei denen mit ganz viel Variabilität dann eben das Wohlbefinden sehr runtergeht. Also da kann man schon die Frage stellen, ja, bedeutet das jetzt, dass ich ein schlechteres Wohlbefinden haben würde normalerweise, wenn ich so 10% Mittel, ja, variabler bin in meinen Emotionen
als du. Ach so, ja, das ist natürlich ein guter Gedanke. Also das kann eigentlich sein, dass es für Menschen, die sich so im Mittelbereich befinden, überhaupt nichts aussagt, sondern nur in den extremen Bereichen. Und dazwischen kann es sein, dass ich eigentlich weniger oft Emotionswechsel habe und trotzdem eine schlechtere Stimmung und du hast sehr oft Emotionswechsel, aber fühlst dich damit total gut.
Genau.
Reden wir doch mal darüber, was kann überhaupt so Stimmungswechsel, also so Moodswings und Stimmungsschwankungen, die Gefühlsachterbahn, die wir angesprochen haben, auslösen. Es gibt natürlich extrem viele verschiedene Gründe. Der offensichtlichste ist so Lebensabschnitte. Also die typischen sind natürlich Pubertät, wo man sehr viel Hormonschwankungen hat. Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft, also prä- und postnatal. Das sind eigentlich auch Hormonschwankungen. Ja. Und natürlich auch neue Umweltfaktoren wie ein Baby und wenig Schlaf.
Ja.
Und dann kommt noch die Menopause dazu.
Oder die Andropause auch.
Ah, genau. Also wahrscheinlich das männliche Pendant zur Menopause. Auf jeden Fall extreme Veränderungen im Östrogen und vermutlich auch Testosteron-Level.
Genau.
Da zeigt sich doch schon eigentlich, dass es oft um Hormone geht, oder? Und ich glaube halt auch, dass Schlafentzug sich überwiegend auf hormonale Zustände auswirkt.
Genau, also Schlafentzug ist ziemlich schlecht für den Hormonhaushalt. Es gibt da, glaube ich, auch andere Einflüsse. Also es gibt viel Diskussion über so Stoffe, die in unseren Lebensmitteln oder in Lebensmittelverpackungen enthalten sind. Zum Beispiel so Phthalate, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Du meinst du Salat?
Phthalate. Oder auch
Karottenphthalate zum Beispiel.
Genau. Oder Bisphenol A war auch so ein großes Thema, was, glaube ich, an so Konservendosen mal eine ganze Zeit lang dran war. Und dann hat man gesehen, dass das die Hormone ziemlich in den Keller zieht. Also da gibt es auch exogene Einflüsse, aber eben auch so Sachen, die mit dem Verhalten zu tun haben, wie Schlafentzug und wahrscheinlich auch Umwelteinflüsse, wie wenn man Stress hat, also wenn andere Personen Konflikt suchen, dass dann eben auch der Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Ich glaube, bei so Testosteron ist das häufig so, dass Konflikt oder Wettbewerb das kurzfristig auch erhöhen kann, dass es eben eine natürliche Reaktion ist. Aber auf lange Zeit ist zu viel Stress dann wieder schlecht für den Hormonhaushalt. Und da könnte es eben auch sein, dass man dann emotional labiler wird, was zum Beispiel auch.
Ach so, ja, du meinst, dass viel Konflikt und Wettbewerb auch den Testosteronhaushalt günstig beeinflussen könnte, aber langfristig ist es dann schlecht.
Genau. Also wenn Konflikt einfach zu Stress wird oder Wettbewerb kann ja positiv stressen, aber eben konstanter Wettbewerb oder konstanter Konflikt ist, glaube ich, für niemanden richtig gut, denn man braucht immer so ein bisschen Erholung. Und man sieht auch bei zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung, also bei der psychischen Krankheit, die aus traumatischem Stress resultiert, dass die Personen dann eben mit diesem chronischen Stress sehr emotional labil werden und häufig so Impulsdurchbrüche haben oder eben sich affektiv einfach sehr, sehr labil fühlen.
Ich kann mich erinnern, dass ich mal in der Pubertät, so mit 14 oder 15, einfach ohne Grund angefangen habe zu weinen. Ich war einfach so zu Hause und ich glaube, ich habe auch nichts Spezielles gemacht oder so. Und ich habe mich dabei auch nicht wirklich schlecht gefühlt. Das war irgendwie das Witzige. Ich habe einfach so angefangen zu heulen und dachte so, warum eigentlich? Und bin so zu meiner Mutter gegangen und habe so gesagt, ich heule einfach. Und sie so, ja, es ist die Pubertät. Und dann habe ich am Abend ein Eis gegessen und sofort gekotzt.
Bist du sicher, dass du nicht schwanger warst?
Weiß nicht. Teenage Pregnancy im SAQ-Podcast.
Ja.
Ja, aber ich meine, dieses Hormonthema ist sicher eines, das ist halt die vornehmlich körperliche Ursache. Dann kommen natürlich auch noch Krankheiten dazu. Also abgesehen von den sogenannten Mood Disorders oder affektiven Störungen wie Depression und bipolare Störungen, da werden wir später noch dazu kommen, denke ich, gibt es natürlich einfach auch körperliche Krankheiten wie, und das wurde sehr oft genannt, Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Also auch da wieder direkter Einfluss auf den Hormonhaushalt.
Hormone sind ja Botenstoffe, die eben in den Zellen unseres Körpers was ändern meistens. Das sind eher langsam agierende Botenstoffe häufig. Und es gibt ja auch Nervenbotenstoffe, also Neurotransmitter, die etwas schneller agieren, aber eben auch die gleiche Funktion von Kommunikation zwischen unseren Zellen haben. Und was mir da in den Kopf gekommen war, war noch die psychedelische Erfahrung. Also ich habe durch Kolleginnen und Kollegen sehr viel gehört über so Psychedelika-Sitzungen in der Therapie oder auch in Studien. Und so psychedelische Substanzen wie zum Beispiel Psilocybin oder LSD machen das auch. Also die beeinflussen das Serotoninsystem. Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn und im restlichen Körper. Und die beeinflussen das relativ akut. Und da kommt es dann auch dazu, dass Menschen so komplett unkontrolliert anfangen zu lachen oder zu weinen. Also dass die Emotionen dann auch so ein bisschen außer Rand und Band gehen.
Und es gibt ja da dann auch den sogenannten Afterglow-Effekt.
Ja.
Also dass man ein paar Tage nachher so ein bisschen eine gehobene Stimmung verspürt, oder?
Genau, das kann sogar Wochen gehen. Also das kann dann wiederum eine länger anhaltende Stimmung sein, die dann bleibt nach dieser Erfahrung.
Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen kann bei den körperlichen Sachen ist, jegliche Gehirnverletzungen, Traumata, Alzheimers gehört noch dazu, Tumore, Demenz und ich glaube auch so übermäßig viel Hirnflüssigkeit oder wie nennt man das? Extra
Cerebrospinales Fluid.
Genau, dankeschön.
Ja, das war doch die Geschichte von Phineas Gage, oder? Dem Eisenbahnarbeiter, der so einen Unfall hatte bei der Arbeit, bei dem er so eine Eisenstange in die Nase gerammt bekommen hatte oder auf jeden Fall eine ziemlich üble Gehirnverletzung davongetragen hatte und der dann danach so einen Persönlichkeitswechsel hatte, also wo sich dann die Persönlichkeit dahingehend verändert hat, dass er sehr, sehr grumpy war.
Ja, und sehr impulsiv, was ja dann genau Persönlichkeit und Stimmung ein bisschen zusammenbringt auch. Aber ich glaube, Persönlichkeit hat noch mehr Einfluss aufs Verhalten als Stimmung. Stimmung ist so das dispositionale Pendant zum Erleben, was Persönlichkeit zum Verhalten ist, auf eine Art. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so einfach so sagen kann, pauschal. Hört sich aber gut an, finde ich.
Ja, ist eine schöne Analogie.
5 Punkte für Max. Natürlich haben auch irgendwelche Substanzen, die du schon erwähnt hast, Einfluss. Also natürlich die Pille. Das werden die meisten wissen, also die Antibabypille. Dann aber auch andere Medikationen, zum Beispiel anabole Steroide, die man nehmen kann für den Muskelaufbau oder was weiß ich. SSRIs, die man vielleicht nimmt für eine psychische Erkrankung wie Depression, also beziehungsweise auch gegen eine psychische Erkrankung.
Genau, also SSRIs auch selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer, lang ausgesprochen, und die wirken eben auch aufs Serotoninsystem und haben da eben auch mutmaßlich einen Einfluss auf die Stimmung.
Und was alle kennen oder die meisten kennen werden, Alkohol.
Ja.
Ich meine, die Stimmung beim Kater ist auch kein Zufall.
Aber dann, auch während des Rauschs.
Und auch während des Rauschs, genau. Marihuana und Tabakprodukte. Ich meine, alles davon hat Einfluss auf die Hormone und die Schlafqualität.
Genau. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen darüber reden, über psychische Krankheiten oder Diagnosen, die beschrieben werden im Zusammenhang mit Stimmungen, die jetzt nicht unbedingt auf den akuten Effekt von Substanzen oder anderen Einflüssen zurückzuführen sind. Es gibt da nämlich einige Beispiele, die mit extremen Stimmungen auch zusammenhängen oder mit extremen Emotionen. Zum Beispiel gibt es die Idee der Zyklothymia. Das ist eben so eine Kondition, wo sich die Stimmung relativ schnell verändert und immer hin und her von gut, schlecht und eben nicht so wie bei einer bipolaren Störung, wo die Stimmung dann wirklich extrem wird und extreme manische Episoden vorliegen, aber auch extreme depressive Episoden vorliegen. Aber das ist dann eher so ein schnelles Wechseln und eher so im mittelmäßigen Bereich. Aber eben schon so, dass es dann auffällt und das Leben der betroffenen Menschen etwas schwieriger macht.
Also kann man das sagen, dass im typischen Fall bei der bipolaren Störung extreme Stimmungsschwankungen über längere Zeiträume vorliegen und bei der zyklothymischen Störung dann kleinere Wechsel zwischen den Gefühlslagen, dafür aber schneller vor sich gehen?
Genau, also bei der bipolaren Störung muss für so eine manische Episode eigentlich einige Tage lang eine extrem gehobene Stimmung vorliegen, mit auch radikalen Verhaltensweisen meistens. Und dann gibt es noch den zweiten Typ der bipolaren Störung, wo eben dann hypomane Episoden vorliegen, wo man auch eine stark gesteigerte Stimmung hat, sehr expansives Verhalten, aber es ist dann eben nicht ganz so lang. Und ja, in beiden Fällen, Bipolar 1 oder 2, gibt es dann eben auch den Typ, der auch durch die depressiven Episoden im Anschluss charakterisiert wird.
Der Thymos, das ist der Seelenteil bei Platon und Aristoteles, der für so die so Angeregtheit, den Spirit, sagt man oft auf Englisch, verantwortlich ist. Also Zyklothymia ist natürlich der schnelle Durchlauf von verschiedenen Thymusarten.
Gibt es nicht auch die Thymusdrüse?
Das ist möglich, das wird bestimmt auch davon kommen. Also der Thymus ist so der impulsive Teil der Seele, könnte man vielleicht sagen. Der aber bei Platon zum Beispiel nicht schlecht ist, man muss ihn nur richtig verwenden und richtig unter Kontrolle haben.
Menschen, die diesen Teil nicht so gut unter Kontrolle haben, werden manchmal auch mit der pathologischen Jähzornigkeit diagnostiziert. Das ist noch die letzte Störung, die ich besprechen wollte. Und zwar auf Englisch heißt das ein bisschen anders. Und zwar Intermittent Explosive Disorder. Hört sich irgendwie ein bisschen spektakulärer an.
Es hört sich vor allem nach Durchfall an.
Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine Störung der Impulskontrolle, wo die Betroffenen dann häufig sehr wütend werden oder jähzornig und eben mit so kleinsten Stressoren nicht zurechtkommen und dann eben komplett ausrasten.
Dieses Gefühl kann ich noch am ehesten, ich glaube, wenn du mich fragen würdest, was ist das extremste Gefühl, dann würde ich sagen Jähzorn. So, das kenne ich schon also aus der Kindheit, dass man eher mal noch jähzornig, dass man sich einfach nicht unter Kontrolle hat, dass man irgendwas kaputt machen muss oder so.
Ja, das stimmt.
War ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn du mir so unnötig wehtust oder so, dann flammt das manchmal so auf. Wenn du mich jetzt irgendwie so zwicken oder kneifen würdest, so zu stark, dann würde ich kurz denken, ich hau dir eine rein.
Ja, ich glaube von ein paar Jahren, oder ich weiß nicht, war auch schon vor vielen Jahren, aber meine Eltern haben mir mal gesagt so, Adrian, früher warst du so, hattest du so viel Energie, also warst du wütend und irgendwie hattest so viel Energie, also bist schon sehr ruhig geworden.
Ja, könnte auch sein, dass das mit dem Alter kommt. Dazu habe ich später auch noch was Alter und Stimmung miteinander zu tun haben. Aha. Ich wollte noch kurz so zur Philosophie kommen, zu diesem Thema. Ich war mir nicht sicher, ob es bei Aristoteles und Platon direkt einen Begriff wie Stimmung gibt. Ich habe mich so ein bisschen im Zuge der Vorbereitung gefragt, wie modern ist dieser Begriff? Ich denke halt schon, so dispositionale psychologische Zustände, die so hormonell geprägt sind anscheinend, das passt schon eher zur neueren Forschung. Aber dann habe ich mit einem Kollegen geredet, der zu Thymos unter anderem forscht, also der auch seine Dissertation schreibt zu Platon und Aristoteles, zu diesem Gefühlsteil der Seele oder zu Spirit bei Platon. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, was der Stimmung noch am nächsten kommt, ist so die Harmonie in der Seele, was ich sehr gut fand. Das gibt es bei Platon öfter, dass er darüber redet, wenn man quasi die verschiedenen Teile der Seele in Harmonie bringt, also so, dass sie gut miteinander interagieren und dass alles harmonisch läuft, dann bildet sich wie eine gewisse Resilienz gegenüber den äußeren Einflüssen, indem man seine inneren Zustände stärkt. Und das sind natürlich so Tugenden, Fähigkeiten und Werte. Und ich finde, wenn man genauer darüber nachdenkt, hat das schon was. Wenn man seinen Platz in der Welt sehr gut kennt, wenn man genau weiß, was die eigenen Wertvorstellungen sind, warum man motiviert ist, dann lässt sich die Stimmung auch nicht so schnell versauen von einzelnen Events, die man nicht kontrollieren kann.
Ja, Wir hatten nochmal über Eudaimonie oder Eudaimonia geredet im Richtig. Podcast. Das ist, glaube ich, auch so ein ja, stabiler, positiv-emotionaler Zustand oder eben ein stabiler, positiver Stimmungszustand.
Exakt, also in den meisten antiken Philosophieströmungen ist Eudaimonia etwas Erstrebenswertes, also das Lebensglück. Mhm. Aber es ist eben nicht ein Hedonismus, so dass man einfach nur so dem schnellen Glück nachjagt und der schnellen Lustbefriedigung, sondern dass man irgendwie stabiles Lebensglück findet. Und das Typische ist ja so die stoische Art, die man hat. Und wir verbinden das manchmal so mit Apathie irgendwie, also dass man sich so von nichts beeindrucken lässt und von nichts beeinflussen lässt, dass man aber irgendwie auch teilnahmslos ist. Das ist bei uns ein bisschen negativ geprägt, finde ich. Mhm. Aber diese stoischen Resilienzfaktoren zum stabilen Lebensglück, also diese Eudaimonia, sind eigentlich die Freiheit von Leidenschaften. Also das heißt, dass man sich nicht von kleinen Affekten aus der Ruhe bringen lässt. Selbstgenügsamkeit, also die sogenannte Autarkie. Und Unerschütterlichkeit, die Ataraxie. Und man merkt hier, es herrscht quasi dieser äußerliche Einfluss auf die Stimmung in der Erklärung vor. Also, dass man eigentlich versucht, sich von Dingen loszumachen, die man nicht kontrollieren kann. Und ich meine, autarke Lebensführung, das heißt, sich auf sich selbst verlassen und nicht auf andere Menschen. Also, dass man nicht irgendwie sein ganzes Schicksal abgibt an jemanden, von der Person man dann abhängig ist, oder Teile des Systems. Kennst du das, wenn Menschen konstant enttäuscht sind vom Staat oder von der Uni oder von so staatlichen Institutionen?
Ja, ja.
Ich glaube, da würden so die Stoiker sagen, du musst eben Autarkie erreichen und dich fragen, was kann ich selbst tun und wie kann ich mich auf mich selbst verlassen und nicht immer denken, jede andere Uni, wo ich nicht studiere, ist besser, weil man irgendwie das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren hat.
Ja, ja.
Und ich bin eigentlich da überzeugt davon, dass man sicher ein zufriedeneres und stabileres Leben oder Innenleben hat, wenn man sich nicht leicht erschüttern lässt von Dingen, auf die man keinen Einfluss hat. Und das bedeutet eigentlich diese Freiheit von Leidenschaft. Also geh nicht arbeiten, weil du es liebst oder weil du bemitleidet werden willst, dass du so viel arbeitest, sondern weil du denkst, dass du etwas Sinnvolles tust. Das muss irgendwie rationalisiert sein. Und dann ist man auch nicht irgendwie erschüttert, wenn man dann irgendwie einen Schicksalsschlag hat bei der Arbeit oder man merkt, ah, das sind jetzt Dinge, auf die ich keinen Bock habe, dabei habe ich gedacht, ich liebe meine Arbeit, sondern man denkt, ja gut, das gehört halt dazu und das muss ich machen. Und ja, dazu gehört auch Unerschütterlichkeit von süßen Hunden und anderen Schicksalsschlägen.
Genau. Ja, es geht immer darum, eben resilient zu sein, also eine Stresswiderstandskraft zu haben und eben auch den internal locus of control, so nennt man das in der Psychologie, also das Kontrollzentrum bei sich zu behalten, dass man eben in solchen stressigen Situationen oder Situationen, wo sich dann was ändert, immer denkt, okay, wie kann ich das jetzt bewältigen oder wie kann ich hier weiter aktiv, ein aktiver Teilnehmer bleiben und eben nicht in diese passive Rolle rutschen, wo ich dann möglicherweise auch wahrscheinlich ja enttäuscht werde oder frustriert oder sonstige negative Gefühlszustände bekomme.
Ja, also ich glaube, dieser Harmoniegedanke, der zielt einfach darauf ab zu sagen, wenn alles sonst in Ordnung ist, wenn man versucht, möglichst viel Ordnung in die Bereiche zu bringen, auf die man Einfluss hat, dann wird man von passiven Affekten, also im Griechischen ist es der Pathos, von außen nicht so stark beeinflusst. Also bei Platon ist so dieses sehr bildliche Beispiel von der Seele, die so Kreise hat, die sich so ineinander bewegen. Und ich finde, man kann das fast sehen wie so ein Gyroskop oder so Kreisel. Wenn die so richtig stark angestoßen sind und sich richtig schnell drehen, dann kann man von außen auch so reinstupsen und es passiert nichts. Sie finden immer wieder so kurz ihre Mitte. Mhm. Aber wenn natürlich ein Kreisel nur so ganz leicht sich dreht und sowieso schon schwankt, dann ist er natürlich schnell umzukippen.
Ja.
Vielleicht zur Vollständigkeit halber auch noch die Harmonie bei Heidegger ist auch ein wichtiges Thema. Ich mag Heidegger nicht und man sollte ihn auch nicht mögen wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Ich möchte es nur sagen, da gibt es auch Überlegungen zur Verstimmung, was er auch als Befindlichkeit bezeichnet. Und ich glaube, dieser Begriff der Befindlichkeit, den wir heute haben, kommt sehr stark von Heidegger. Also ist da geprägt.
Der hat sich ziemlich gehalten.
Ja, also im Dasein quasi, man befindet sich irgendwie in der Welt und ist in einer Beziehung dazu. Aber da stehen dann so Sätze wie, Die Stimmung überfällt, sie kommt weder von außen noch von innen, sondern steigt als Weise des In-der-Welt-Seins aus diesem Selbst auf. Ich werde es jetzt nicht interpretieren, macht damit, was ihr wollt.
Genau. Ja, vielleicht nochmal aus der Philosophie wieder ein kurzer Exkurs in die Psychologie. Und zwar...
Oder ein Inkurs, da sind wir doch eigentlich.
Inkurs, genau. Und zwar wird, wie schon vorher gesagt, die Emotion und die Stimmung sehr tiefgehend erforscht von der Psychologie. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man das? Weil, wenn ich dich jetzt frage, wie hast du dich in deinem Leben so gefühlt, kannst du dich wahrscheinlich nicht sehr genau erinnern. Also da gibt es so ein sogenanntes Recall Bias. Das heißt, wenn man sich erinnern muss, wie man sich vor 2 Tagen gefühlt hat und heute fühlst du dich vielleicht super gut und vor 2 Tagen ging es dir eigentlich richtig schlecht, dann kann es sein, dass deine aktuelle Stimmung die Erinnerung so ein bisschen trübt oder ein bisschen verfälscht.
Ah, das ist spannend, weil es ist ja eigentlich dieser basische Mechanismus, den wir vorher schon besprochen haben, dass die Stimmung mit einfärbt oder die Bewertung von etwas mitfärbt.
Genau. Und wir PsychologInnen, wir sind natürlich ein bisschen faul oder vielleicht sollte ich nicht für alle sprechen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man lieber, tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber es ist schon so, dass man lieber eben nur eine Messung macht, so eine Studie, einen Fragebogen an Leute ausschickt und dann kriegt man den wieder, dann hat man seine Daten und dann analysiert man die Daten und dann publiziert man die Resultate. Aber das ist eben nicht ideal und deswegen gibt es eine Studienmethodik, die heißt Ecological Momentary Assessment. Und das beschreibt einfach die Studien, die versuchen, so ein bisschen häufiger und so ein bisschen akuter die Stimmung abzufragen. Das wird schon länger gemacht. Das war früher einfach mit Telefonanrufen zum Beispiel oder mit Tagebüchern. Also da sind die Leute dann einmal zur Uni gekommen ins Labor und dann hat der Forscher oder die Forscherin den Teilnehmern gesagt, okay, hier ist ein Tagebuch, schreiben Sie mal bitte jeden Abend um 6 auf, wie Sie sich gerade fühlen. Und heutzutage kann man das natürlich ein bisschen einfacher machen. Da kann man einfach Apps programmieren für die Smartphones, die alle haben. Und dann kommt vielleicht jeden Tag um 6 abends so ein Prompt, so eine Notifikation.
Oder zufällig.
Oder zufällig, das gibt es auch, dass dann eben zufällig zu zufälligen Zeiten die Menschen abgefragt werden. Aber auf jeden Fall ist das so eine Form des Ecological Momentary Assessment, dass man dann so App-basierte Studien hat, wo dann eben sehr, sehr häufig und zu verschiedenen Zeiten die Stimmung abgefragt wird. Und da zieht man dann Rückschlüsse auf die Stimmung, auf den Stimmungsverlauf, auf das emotionale Innenleben der Teilnehmenden. Und so kann man sich eben einen etwas präziseren Einblick verschaffen in die Psyche der Teilnehmenden. Und ja, darauf basieren dann eben zum Beispiel auch solche Meta-Analysen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, wo dann eben zum Beispiel die Spannbreite der Emotionen analysiert wird und geschaut wird, wie verhält sich das dann zum Wohlbefinden bei Menschen mit mehr oder weniger großer Spannbreite der Emotionen.
Ich habe mehrfach von der Berlin Aging Study gelesen. Da wurde eben über längere Zeit mit sehr vielen TeilnehmerInnen das Wohlbefinden erfasst, wahrscheinlich mit solchen Apps oder vielleicht auch mit Pagern, wo dann gepiepst hat und man musste immer aufschreiben. Und gleichzeitig hat man eben geschaut, wie alt sind die Leute und korreliert das vielleicht? Also geht es den Menschen im Alter schlechter oder besser? Also haben sie schlechtere Stimmung oder Wohlbefinden in diesem Sinne? Aber man hat da gefunden, dass im Alter Stimmung relativ stabil bleibt, also dass den Menschen eigentlich nicht wirklich immer besser geht, was man irgendwie erwarten könnte, oder ich habe das zumindest gedacht, dass man irgendwie so einen Nostalgiefilter hat oder so, oder dass man vielleicht generell zufriedener wird mit seinem Leben, wenn es so auf den Tod zugeht. Das war in diesen Studien vorerst nicht so. Dann hat man aber gemerkt, wenn man die Erkrankungen, die die Menschen im Alter haben, rausnimmt und rausfiltert, dann gibt es doch eine positive Assoziation zwischen Alter und Wohlbefinden. Beziehungsweise es gibt eine negative Korrelation zwischen Alter und schlechtem Wohlbefinden. Also umso älter, dass die Menschen werden, desto weniger schlecht haben sie sich gefühlt und nicht umso schlechter sie sich gefühlt haben, desto jünger wurden sie.
Genau. Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Das kann man da nochmal sehr schön sehen.
Aber meine Hypothese dazu, und somit antworte ich vielleicht auch ein bisschen auf die SAQ, die war Gefühlsachterbahn, wie stabil soll unsere Stimmung sein? Vorerst stellt es ja in den Raum, kann man überhaupt einen Einfluss darauf haben? Weil sonst ist es ja irgendwie dumm, eine normative Frage zu stellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man einen Einfluss drauf hat, nämlich darin, wie man auf Gefühle reagiert und wie viel Übung, dass man darin hat. Und diese Studie lässt doch irgendwie darauf schließen, dass Lebenserfahrung viel mit Stimmung zu tun hat, oder? Also irgendwie gibt es doch einfach eine Gewohnheit zur Fähigkeit, Situationen schneller einordnen zu können und sich nicht so leicht aus dem normalen Trott rausbringen zu lassen. Zum Beispiel ist es doch irgendwie so, alte Menschen erleben nicht mehr so viele so extrem glückliche Momente oder extrem traurige Momente, weil natürlich irgendwie ist man ein bisschen abgestumpft. Und ich glaube, das ist eher schade. Auf der anderen Seite gibt es das Extrem von Kindern, die ja immer maßlos überfordert sind mit der Situation und die Stimmung kippt immer sehr, sehr schnell. Also das ist jetzt alles zu meiner Hypothese, dass das was mit Erfahrung zu tun hat.
Ja.
Ich meine, Affekt bestimmt doch bei Kindern maßgeblich die Situation.
Ja.
Es gibt fast gar nichts wie so eine Grundstimmung. Wow, Lolli, bin happy und dann halt nein, bin traurig, muss kacken.
Der Mann im Bus sieht nicht gut aus, ich habe ein Tantrum.
Ja, oder ja, sogar noch bei älteren Kindern, aber bei so ganz kleinen Kindern gibt es irgendwie gar nicht so eine Grundstimmung, habe ich den Eindruck.
Genau, es ist komplett die ganze Zeit am Variieren. Und ja, ich denke auch, so Leben bedeutet psychologisch auch, die eigene Psyche kennenzulernen, die eigenen Emotionen kennenzulernen und damit umgehen zu lernen. Und ich denke, bei mir persönlich merke ich das, dass ich das immer routinierter mache. Also das, man kennt es halt irgendwann und ja, man weiß, wie man darauf reagieren muss. Man weiß, wenn man mal ein bisschen down ist, dann macht man halt irgendwas, was Nettes. Und wenn man sich gut fühlt, dann schaut man, wie man diesen Zustand möglichst gut weiterführen kann, weiß aber auch, ja, irgendwann wird sich das wieder normalisieren. Und naja, natürlich kann man sich nicht das ganze Leben lang so wie ein Kind fühlen. Und für mich ist das nicht unbedingt traurig, sondern einfach normal, dass man eben dann so ein bisschen mellow wird, also einfach so ein bisschen milder. Ich finde, abgestumpft hört sich schon ein bisschen negativ an irgendwie, obwohl es schon stimmt.
Ich meinte das eigentlich auch auf das Extrem. Und so wollte ich halt auch auf die SAQ antworten. Die Frage nach der perfekten Stabilität ist natürlich irgendwie individuell, aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so erstrebenswert, dass die Stimmung immer so stabil ist, wie sich es für mich manchmal anfühlt. Ich glaube, es kann extrem schön sein, solche Höhen und Tiefen einfach auch mitzugehen. Und wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, dass die eigene Stimmung in einem regelmäßigen Zyklus, was ja auch mit Hormonen zu tun hat zum Beispiel, sich verändert, dann kann man sich auch darauf einlassen und man muss die Emotionen ja dann auch nicht gemäß der Stimmung bewerten. Also ich würde dann die Stimmung nicht meine Emotionen noch schlimmer machen lassen, als sie schon sind. Also man kann dann Trauer, negativen Affekt verspüren und man kann sich dann einfach darüber freuen, wenn es sich wieder ändert.
Ja, also ich denke bei mir auch immer, ich muss es halt irgendwie aushalten, dass es auch mal ein bisschen schlechter läuft, aber ich möchte dann auch nicht irgendwie so darin verharren und das dann so selber weiter perpetuieren, sondern ich möchte dann auch, ja, wenn die Zeit reif ist, dann wieder weitermachen und Sachen hinter mir lassen. Man muss es ja nicht unbedingt vergessen, sondern einfach akzeptieren, so, das ist jetzt passiert, das war jetzt nicht so toll, aber dann macht man noch weiter und dann wird es auch wieder besser. Und einerseits, finde ich, kann man so die schönen Momente im Leben auch viel mehr genießen, wenn man weiß, dass es manchmal nicht so schön ist und eben erkennen kann, oh, das ist gerade ein richtig toller Moment. Und andererseits macht es die schwierigen Momente auch einfacher, wenn man weiß, ja, es ist halt gerade mein emotionaler Zustand, es ist vielleicht Teil einer Stimmung, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es für immer so bleiben muss, sondern es fühlt sich gerade eben schlecht an und es wird dann auch wieder besser.
Ja, ich denke, was man natürlich sicherlich nochmal sagen muss oder betonen muss, wenn ihr starke Stimmungsschwankungen spürt und euch das unangenehm ist und damit Leiden verbunden ist, dann ist es wichtig, sich Hilfe zu holen und bei einer Psychologin oder einem Psychologen beziehungsweise einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin oder einem Psychiater oder einer Psychiaterin eine Abklärung zu machen, wenn es sich dann um eine sogenannte affektive Störung oder eine Mood-Disorder handelt, dann kann man das auch behandeln und man kann das gemeinsam mit der Therapeutin oder dem Therapeuten angehen.
Genau, das ist eine sehr schöne Takeaway-Message. Und ja, damit würde ich so ein bisschen die wissenschaftliche Seite nochmal beantworten, der SAQ. Also das habe ich schon relativ früh gemacht in der Folge und eben da diese Resultate präsentiert, die sagen, ja, mehr Variabilität ist eher mit schlechterem Wohlbefinden verbunden. Es ist aber schon so, dass das nicht bedeutet, dass ab und zu mal Schwankungen zu haben jetzt bedeutet, dass man ein miserables Leben hat, sondern es ist sicherlich so, dass das auch von den Extremen beeinflusst wird. Im Zweifelsfall vielleicht lieber etwas mehr Stabilität als weniger. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Kontexts. Und was du gerade angesprochen hast, ist sehr wichtig, dass man eben sich fragt, belasten mich diese Stimmungsschwankungen signifikant? Denn jeder hat sie mal und es ist kein Problem. Aber wenn es dann eben belastend wird und man das Gefühl hat, das ist eben ein großes Problem für sich selbst, dann kann man sich auf jeden Fall Hilfe suchen und das sicherlich auch angehen, zusammen mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten.
Wenn du so diese wissenschaftliche Erkenntnis nochmal erwähnt hast, dann denke ich schon so ein bisschen an diese stoische Herangehensweise, dass man zumindest, wenn man bei sich bemerkt, dass man stark variiert in den Gefühlen und seine starke Schwankungen hat, versucht, gewisse Einflüsse von außen irgendwie zu eliminieren oder sich zumindest dagegen zu schützen oder bereit zu machen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so einen schlechten Ansatz. Ich möchte einfach, dass die Folge endet, und zwar mit antiker Philosophie.
Genau. Wenn ihr die Eudaimonie fühlt, die Seelenruhe, das Lebensglück, dann könnt ihr doch jetzt auf dem Podcast-Portal eurer Wahl uns eine sehr positive Bewertung abgeben. Vielleicht wird es auch uns mal schlecht ergehen und jemand nicht so gut bewerten, aber wenn wir alle von euch mitnehmen können in diesen positiven Momenten des Podcast-Hörens, dann sind wir darüber immer sehr glücklich. Damit beenden wir diese Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und melden uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank.
Und tschüss. Danke, ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Adrian zeigt Max ein Foto.
Wer ist das?
Kennst du das schon? Das ist mein, das könnte, ich könnte wahrscheinlich sagen, das ist mein alter Freund aus der Schule.
Das ist irgendein Radfahrer.
Ja.
100 Pro. Welcher ist es?
Das ist Primoz Roglic aus Slowenien. Der hat mal fast die Tour de France gewonnen, also war Zweiter bei der Tour de France.
Sag den Namen nochmal.
Primoz Roglic.
Wenn er nur Zweiter wurde, warum heißt er dann Primoz?
Hör auf, ihr Leute zu dissen.
Das sind Adrians Heilige, da darf man nichts sagen.
Ja.